Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
In dieser Folge reden wir mal über das Thema Stürze und Umfaller und berichten über unsere ganz eigenen Erfahrungen und wie wir gewisse Situationen verarbeitet haben. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Ich und wir stehen noch so ein bisschen unter dem Eindruck der letzten Folge, die wirklich zumindest bei mir sehr nachgehalten hat mit Ann-Kathrin und dem Affe auf dem Bike. Wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Ist ein bisschen schwer nach so einem krassen Thema, sage ich mal, oder intensiven Thema zumindest für mich, jetzt weiterzumachen. Aber zum Glück habe ich ja jemand an meiner Seite, der mir da sehr gut hilft. Hallo Michel.
Ja, hallo Jan. Freut mich, dass wir hier wieder in unserer kleinen Männer- bzw. Motorradfahrer die letzte Begleitung war ja weiblich Runde zusammengefunden haben. Und ja, du hast natürlich völlig recht. Das Thema war wirklich, hatte Tiefgang. War ja so alles unter dem, ich sag mal, großen Überbegriff Reisen und Freiheit. Und eine kleine Randnotiz für euch da draußen, wie intensiv das Thema Jan gepackt hat. Er hat mir, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden danach dann schon erste Fragen und Links geschickt zum Thema Gepäckrollen und Zelte am Motorrad anklöppeln und wäre am liebsten losgefahren. Also an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Anka, aka Affe auf Bike, die uns da besucht hat und für Inspiration gesorgt hat. Jan, warst du denn jetzt noch als kurzer Zwischenschwenk zu dem Thema, warst du eigentlich jetzt in der Zwischenzeit mit dem Motorrad mal ein bisschen weiter unterwegs, was man so als mehr als Ausflug bezeichnen kann?
Ich war tatsächlich unterwegs, eine Tour, aber das waren irgendwie in der Summe 300 Kilometer. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe intensiv tatsächlich schon nach Zelten geschaut und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dann irgendwie sowas habe. Bei mir auf dem Motorrad ist das so ein bisschen schwierig anzubringen, habe mich aber selbst schon dabei ertappt, als wir, und da kommen wir nämlich gleich zum Thema, unterwegs waren zusammen, schon mal links und rechts geschaut nach Feldwegen und habe mir dann selbst immer so die Frage gestellt, wo könntest du denn jetzt hier gut abends dein Zelt aufschlagen, ohne dass du irgendjemandem zu nahe trittst. Aber wenn es dann soweit ist, werden wir sicherlich davon berichten. Bisher habe ich es leider noch nicht geschafft, aber es war auf jeden Fall eine starke Inspiration und vielleicht bin ich nicht der Einzige, den es motiviert, sowas zu machen.
Genau.
Aber was mir noch ein Anliegen ist, bevor wir starten, es tut mir leid, vielleicht war ich letztens auch ein bisschen sehr aufgeregt. Ja, ich versuche mal wirklich, dich, Michel, heute deutlich weniger zu unterbrechen.
Ja, ich bin gespannt, ob du das hinkriegst. Du bist ja doch ein sehr impulsiver Typ und das bringt mich tatsächlich schon übergangslos zum heutigen Thema, denn es wird tatsächlich wieder sehr intensiv, wenn auch auf eine komplett andere Art und Weise. Und ich denke, dass viele von euch da draußen mit dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, schon Berührungspunkte hatten, entweder selbst oder im Bekanntenkreis. Denn Jan hat mich jetzt vergangenes Wochenende auf ein Rennwochenende begleitet. Und da gab es, wie das an der Rennstrecke so üblich ist, natürlich auch den einen oder anderen Sturz. Und das hat uns auch so ein bisschen sinnieren lassen über unsere Unfallerfahrung. Also jetzt tatsächlich abseits der Rennstrecke, was man halt einfach so mitmacht im Laufe seiner Motorradfahrerkarriere, von den ersten Gehversuchen mit dem Moped, dann über Führerschein, Straßenverkehr etc. Und da ist tatsächlich so einiges zusammengekommen und was natürlich dann ganz, ganz wichtiger Punkt ist und darüber wollen wir jetzt unter anderem heute mit euch reden oder beziehungsweise Jan und ich so ein bisschen quatschen und euch daran teilhaben lassen, ist natürlich die Frage, wie geht man denn mit dieser ganzen Geschichte um und was gibt es denn da für Auslöser und Hebel, um das zum einen zu verarbeiten, wenn es denn glimpflich abgegangen ist, worauf man denn so achten sollte, damit es glimpflich abgeht oder vielleicht auch am besten überhaupt gar nicht erst passiert.
Ja, und da ist, glaube ich, der wichtigste Punkt irgendwie erstmal einzusortieren, was man denn da selbst für Erfahrungen gemacht hat. Deswegen, Michel, sag doch mal, wie oft und in welchen Situationen hat es dich denn schon mal irgendwie quergelegt?
Also ich muss gestehen, das ging bei mir tatsächlich relativ früh los. Und zwar hatte ich nach einem halben Jahr Führerschein meinen ersten Sturz. Der war auch...
Das toppe ich.
Der war auch tatsächlich dümmlich verursacht. Darf man eigentlich keinem erzählen. Ich erzähle es jetzt aber hier, weil ihr hört halt, hört das sonst keiner zu. Erzähle ich trotzdem. Ich war damals 16,5 Jahre jung. Also wie gesagt, gerade so ein halbes Jahr Führerschein. Und habe damals mein Traummoped gehabt, und zwar 3 Tage. Also ich bin eingestiegen mit dem 50er Moped, das hat man ja, glaube ich, schon mal erzählt, S51 Simson, und hatte dann so nach einem halben Jahr eine Aprilia RS125. Damals, boah, wann war das? 1997, so der absolute Shit. Ich vermisse sie tatsächlich heute noch. Und wie das halt so ist in dem Alter, mit anderen Kollegen getroffen, die halt auch irgendwie Mopeds und Mokicks und Roller und was auch immer hatten. Und ja, wir sind, ich sag mal, illegalerweise nachts einen kleinen Ampelsprint gefahren. Und da bin ich tatsächlich voller, ich weiß gar nicht, wie das damals passiert ist, also einfach persönliche Dummheit, beinahe dem Kollegen hinten draufgeballert, Vollbremsung gemacht, Vorderrad blockiert und schwupps, lag ich auf der Nase. Zum Glück nicht wirklich schnell gewesen, nicht wirklich viel passiert, Knie ein bisschen angekratzt und das Ego extrem und das Moped ein bisschen. Ja, aber das war so mein erster Schreckmoment. Und ich muss sagen, da denke ich heute teilweise noch dran, vielleicht weil es das erste Mal war. Und hat mich tatsächlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen zurückhaltend werden lassen, was so Dummheiten und geile Sachen angeht. Und was mich damals natürlich mega, ich sag das mal, abgefuckt hat, war natürlich der Schaden und die Kratzer am Moped. Weil ich ja jung war, das Ding neu, mein ganzes Gespartes reingehängt und dann kaum das Ding 3 Tage gehabt und die Verkleidung verkratzt. Das war natürlich richtig, richtig hart. Genau, also das war so mein erstes Intermezzo. Aber du hast ja gerade schon angedeutet, du kannst es tatsächlich toppen.
Ja, bei mir war der erste Sturz 1,5 Wochen nach Besitz meines ersten Motorrades. Die Frage ist ja, die du gleich noch beantworten musst, inwieweit du dann im Anschluss damit umgegangen bist oder was sich da vielleicht bei dir festgehalten hat. Du hast gesagt, du denkst da manchmal noch ein bisschen dran. Die Frage ist so nostalgisch oder eher schmerzhaft. Bei mir war es der erste Sturz einfach gefahren. Ich hatte einen Freund hinten drauf. Wir wollten eigentlich nur Bier holen gehen mit dem Motorrad. und kurz zum Rewe. Eigentlich eine Strecke, die du easy mit dem Fahrrad fahren kannst, aber dadurch, dass das Motorrad neu hatte, war er natürlich auch gespannt, da einmal mit hinten drauf zu sitzen. Ich habe ihm dann eine Jacke von meinem Vater gegeben und irgendwie noch einen Zweithelm, den wir da irgendwo rumliegen hatten. Und sind losgefahren und wir haben es vielleicht 300 Meter von meinem Elternhaus entfernt geschafft. Da war eine Bundesstraße. Die Sonne stand tief entgegenkommend, also sie strahlte mich sozusagen an. Und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite war eben, oder auf der anderen Fahrbahnseite, ein Linksabbieger, also für mich Rechtsabbieger und gegenüber halt eben Linksabbieger. Und da stand ein Auto vor mir, war auch noch eins, fuhr eins in meiner Richtung, 50 Meter vor mir. Das konnte noch die Kreuzung problemlos passieren. Dann stand auf dem Linksabbieger eben ein anderes Fahrzeug. Ich habe mit der Fahrerin Blickkontakt aufgenommen. Und auf einmal fuhr sie los.
Also vermeintlicher Blickkontakt. Du hast sie gesehen, sie dich aber anscheinend nicht.
Doch, sie hat auch zum Protokoll bei der Polizei gegeben. Ja, sie hat mich gesehen. Sie weiß eigentlich auch nicht, warum sie losgefahren ist.
Ah, okay. Schön. Immerhin war sie ehrlich.
Ja, also die stand dann auch ziemlich unter Schock. Resultat war halt, ich glaube, ich habe es irgendwann auch schon mal angesprochen, das ABS hat mir halt damals echt wirklich den Allerwertesten gerettet. Denn 1,5 Wochen, keine Erfahrung, ja, voll in die Eisen gegangen, Motorrad aber zum Glück noch kontrollierbar gewesen und so ein bisschen den Weg nach rechts gesucht und dann über die Motorhaube geflogen und nicht voll in die B-Säule oder was eingeschlagen oder irgendwie mit dem Vorderrad blockiert weggerutscht und unter das Auto gekommen. Das war also mein erster Einschlag. Hier auch noch ein wichtiger Punkt irgendwie. Wie gesagt, ich hatte einen Freund hinten drauf und zwar halt, also ich hatte, als ich da auf der Motorhaube lag, mega Panik, dass dem jetzt was passiert ist, weil ich das Mutter auch sehr, sehr gut kannte und dachte so, scheiße, was erzählst denn der jetzt? Die lässt sich nie wieder mit dem irgendwie abhängen. Aber als ich dann aufblickte, lief der schon wieder auf der Straße rum und suchte gerade seinen zweiten Schuh, der ihm irgendwie abgeflogen ist. Naja, und dann war hier großes Brimborium, Polizei kam, Rettungsdienst kam. Und wir dann halt so, ja, nee, komm, uns geht's gut, lass uns mal ein Bierchen trinken gehen, scheiß drauf. Und dann hatte hier aber der Rettungsassistent mich intensiv betreut und begutachtet und sagte, naja, man sollte schon mal ins Krankenhaus gehen, weil es war doch relativ schnell, hohes Tempo, also war halt eine Bundesstraße, wir hatten halt bestimmt 70 dann drauf, eingeschlagen natürlich, wir haben noch gebremst bei niedrigerem, aber er sagte, das sollte man auf jeden Fall mal prüfen. Und ich so, nee, hatte so ein bisschen Schmerzen im Arm, aber war irgendwie okay. Naja, und als wir dann losgefahren sind, weil er dann meinte, hier versicherungstechnisch, und da wurde ich natürlich irgendwie hellhörig, weil Geld hatte ich jetzt irgendwie auch nicht zu dem Zeitpunkt, sind wir losgefahren, hat sich so langsam ein Schmerz dann verstärkt im Arm. Und am Ende des Tages kam halt raus, Arm gebrochen, mehrere Prellungen, ich meine, die Prellungen waren jetzt nicht der Redung wert, aber dahingehend halt wichtig, dass es am Ende des Tages doch echt sehr, sehr viel Schmerzensgeld gegeben hat und eben der Arm gebrochen war, was ich im ersten Schritt überhaupt nicht gedacht hätte. Hier also der Appell für jeden, der mal irgendwie hoffentlich nie, also ich hoffe, dass es nicht eintritt, aber wenn man mal einen Sturz hat, Leute, am Anfang stehen wir alle so dermaßen unter Adrenalin. Gebt da ein bisschen dem Körper Zeit, weil nur weil ihr am Anfang irgendwie nichts spürt, bleibt vorsichtig, es kann sich da durchaus noch was entwickeln. Am Ende des Tages war das aber mein erster Sturz nach anderthalb Wochen. Ich saß relativ schnell wieder auf dem Motorrad, da das alles ganz gut ging. Ist auch überhaupt nichts hängen geblieben, weil ich genau wusste, wo der Fehler war. War für mich dahingehend kein Problem. Ja, das war mein erster Unfallsturz. War dann ziemlich schnell abgehakt. Wie war das bei dir?
Ja, also ich habe tatsächlich sprichwörtlich noch ein Anhängsel von diesem Unfall damals. Ich bin nämlich auf die rechte Seite gestürzt und habe mir den klassischerweise den Bremshebel abgebrochen, und zwar ziemlich genau in der Mitte. Und ich habe den, das war irgendwie abends oder nachts, als wir da unterwegs waren, ich habe den glücklicherweise dann auch tatsächlich gefunden und habe mir kurz nach dem Unfall, mein Moped war ja dann in der Werkstatt und es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis das Ding wiederkam, habe ich mir so, weiß gar nicht warum, vielleicht aus emotionalen Gründen, ein Loch durch diesen abgebrochenen Bremshebel gebohrt, also quasi das Endteil, was halt abgebrochen war, was weggeflogen ist, und habe mir den an den Schlüssel gehängt. Und den habe ich tatsächlich immer noch dran. Also jetzt seit, ich bin jetzt knapp 40, seit 26 Jahren habe ich dieses gute Stück bei mir als Talisman am Schlüsselbund hängen. Das hat tatsächlich nicht so wirklich viel gebracht, also im Sinne von Unfallvermeidung, hat nicht wirklich geholfen. Also ich habe mich dann auch noch mehrere Male abgelegt. Grundsätzlich ging es mir aber schon wie dir damals, dass ich durch, ja, ich sag mal, den glimpflichen Ausgang bei mir und auch den Grund, ne, eigene Dummheit in Anführungsstrichen, den ich erkannte, eigentlich kein Problem hatte, dann wieder aufzusteigen und weiterzufahren. Und ja, ich war ja damals 16, ne, und war ja eh total heiß aufs Moped fahren, und ich glaube, gerade so in dieser jugendlichen Phase, wenn da nicht wirklich viel drumherum passiert, man sich nicht wehtut und so, ist das nochmal eine andere Sache. Ich glaube, da steckt man das auch psychisch vermutlich deutlich leichter weg. Mir ging es dann aber tatsächlich so, dass ich, vielleicht ein Dreivierteljahr später, ziemlich genau weiß ich noch, total bescheuerte Anekdote, Gildo Horn, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, Gildo hat euch lieb.
Nussecken und Himbeereis.
Ja, genau, der war der Nussschnecken-Fetischist. Der hat damals, und das war, wann war das? Ich glaube, 98 war da beim Eurovision Song Contest, und wir waren das live anschauen bei irgendeiner Open-Air-Veranstaltung.
Nee. Warte mal, ja, also Open-Air, also hier so, wie heißt das, Public Viewing, aber nicht Gildo Horn live gesehen.
Genau, damals hieß es noch nicht Public Viewing, damals hatte das irgendwie noch einen eher deutschsprachigen Namen. Auf jeden Fall waren wir da auf dieser Veranstaltung. Ich auch wieder mit meiner Aprilia damals und damals dann auch mit einem Kollegen hinten drauf. Und wir sind zurückgefahren und wollten uns eben auch noch mit anderen Kumpels treffen. Und da hat mich tatsächlich innerorts auch nochmal gemault. So ein bisschen.
Aber du hast es dann auch immer mitgenommen, wenn alle dabei waren, oder? Damit man so das maximale Publikum hat.
Wir sind ja nur zu zweit unterwegs gewesen, aber wir waren eine größere Gruppe und wollten da noch woanders hin. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wo das gewesen ist. Ist auch völlig Wurst, logischerweise. Und wir sind da nur zu zweit gefahren, sonst keiner dabei. Und da bin ich dann nachts durch irgendwie so wie so ein Vorortteil gefahren, und da war eine Baustellenausfahrt so im Dunkeln, und die habe ich halt nicht gesehen. Und das war eine Rechtskurve, 90 Grad, und quasi auf der linken Seite war quasi diese Baustellenausfahrt, und da haben halt einfach die Baufahrzeuge halt jede Menge Dreck mit auf die Straße Straße gebracht, ne? Es war halt einfach saustaubig, dreckig, sandig. Und ich habe das im Dunkeln halt aber nicht gesehen, ne? Und bin da halt einfach in Anführungsstrichen völlig normal, also nicht rasend oder irgendwie jenseits von gut und böse, geisteskrank mit dem Kollegen hinten drauf durch den Ort geballert, sondern einfach nur da rechts ums Eck und auf den Sand gekommen, Vorderrad eingeklappt und dann halt wieder auf der Nase gelegen. Und da ging es mir tatsächlich so wie dir. Also ich habe mir tatsächlich nichts gebrochen damals, aber im jugendlichen Leichtsinn in Jeans unterwegs gewesen, mega das Knie aufgeschürft. Also ich habe wirklich ewig hat das gedauert, bis das wieder zugewachsen war und abgetrocknet war. Und
klingt irgendwie eklig.
Ja, war auch alles andere als schön. Und da ging es mir tatsächlich auch so, ne? Diesen Kollegen hinten drauf und das war damals so einer meiner besten Kumpels. Also Baschi an der Stelle, sei gegrüßt. Ich bin sehr, sehr froh, dass dir damals nichts passiert ist. Und der ist tatsächlich, ich glaube, er hatte damals auch was getrunken und ist vielleicht auch deswegen relativ entspannt da hinten drunter gekugelt und hat von diesem Unfall halt einfach überhaupt nichts davon getragen. Und wie gesagt, ich war dann halt einfach auch sehr, 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 sehr froh drum, weil ich eben auch bei denen zu Hause ein- und ausgegangen bin und seine Eltern mir mit Sicherheit den Kopf abgeschlagen hätten und gefiert halt und dann meine Extremitäten in Krokodilen zum Fraß vorgeworfen, wenn da halt irgendwas passiert wäre. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch sowas, woran ich vorhin denken musste, als du gesagt hast, ihr wolltet da Bier holen fahren, ne? Also ich habe tatsächlich noch aus dieser damaligen Zeit, Anfangszeit, einen Kumpel gehabt, der, wenn er jemanden mitgenommen hat, hinten auf dem Moped drauf, die mitfahrende Person nichts hat irgendwie transportieren oder tragen lassen. Also keine Flaschen, kein Dings, kein sonst irgendwas, weil er halt gedacht hat, wenn die halt irgendwie stürzt und dann halt auf, keine Ahnung, in dem Fall bei euch ein Sixpack oder ich kann mich, die Geschichte war damals irgendwie, die wollten Öl holen, irgendwie, wir sind ja damals Zweitakter gefahren, Getrennschmierung und so. Und die Mitfahrerin hat damals gesagt, ja, sie nimmt das halt einfach unter die Jacke, hat gemeint, ey, nee, geht gar nicht, wenn du halt auf das Ding dann drauf stürzt, ne, und dir halt drei Rippen deswegen brichst, kann er nicht verantworten. Also der war damals schon.
Der war deutlich weiter als wir wahrscheinlich damals.
Ich wollte es gerade so sagen. Der war damals deutlich weiter als ich. Also auch an dieser Stelle viele Grüße, Ralf. Das hast du damals schon sehr, sehr klug und vernünftig gemacht, muss man wirklich sagen.
Hat er einen absoluten Punkt, ja.
Ja, ja, ja. Also das wollte ich jetzt auch gerade dazu sagen, ne? Wenn ihr irgendwie zu zweit unterwegs seid, ne, immer Hirn an, man kennt ja diese Raser-Videos mit zwei Mann und Knieschleifen im öffentlichen Straßenverkehr, ja, und sowas, wo ich halt einfach denke, das ist einfach geisteskrank, ja.
Also das finde ich auch, ja. Und vor allem, man muss sich einfach immer bewusst machen, dass du hier halt auf einmal Verantwortung noch für jemand anders trägst, ne? Und
darum
also
geht's,
das,
ja.
Das ist bei mir echt, nochmal, an diesem Unfall ist bei mir nichts hängen geblieben. Also ich wusste, okay, war gegnerische Schuld. Ich habe mir nicht einmal die Frage gestellt, war es jetzt dumm von mir oder so? Ja, ich meine, natürlich hat einen das direkt wieder das Bewusstsein geschärft, dass du halt doch mal leicht irgendwie übersehen wirst. Es hat nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, die anderen oder immer mit den Fehlern anderer Leute zu rechnen. Aber das ist halt wirklich hängen geblieben. Das war ein richtig ekelhafter Moment, als ich dort lag, mich kurz gesammelt habe. So, weißt du, dann geht ja im Körper so ein bisschen so ein Reboot durch, ja. So Füße, ja, alles klar, sind da, Knie, Beine, Arme und sowas. Und dann war aber der erste Gedanke direkt, fuck, was ist mit Sören? Ja, Sören, wenn du das hörst, auch einen schönen Gruß, ja. Und das war so unangenehm. Und ich habe dann auch lange, lange Zeit niemanden mehr mitgenommen, außer Leute, die selbst Motorrad fahren, die mich kannten, die wussten, wie ich fahre, die das Risiko auch kannten, weil mich das echt schwer belastet hat im ersten Moment, ja. Aber wie so gesagt, und restlich für mich selbst habe ich nicht die Konsequenzen großartig gezogen.
Ja, und da sind wir tatsächlich schon so bei diesem Punkt, der tatsächlich aber eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum einen dieses, wie soll ich sagen, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, ne? Und man gewöhnt sich ja sprichwörtlich an alles und ich glaube, je jünger und dümmer man ist, umso leichter gewöhnt man sich halt auch an wirklich außergewöhnliche Sachen wie eben Unfälle. Und wenn man halt als Jugendlicher schon regelmäßig auf dem Rücken gelegen hat, ich glaube, dann verkraftet man das doch deutlich, deutlich besser. Vorausgesetzt natürlich, es passiert nichts Schlimmes, ne? Ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn halt noch fremde Parteien da nicht involviert sind, ich glaube, ist das auch so ein Ding. Aber gerade diese Thematik mit den Grundkennen, ne? Das Wissen darum, was denn da der Auslöser war oder die Ursache. Also bei dir ist es ja eh ganz, ganz einfach gewesen, ne? Die hat immer die Vorfahrt genommen. Auch eine ganz, ganz blöde Anekdote an dieser Stelle. Ich kann mich daran erinnern. Mir ist das tatsächlich, also im 50 Zentimeter Abstand mal genau so passiert, dass ich als unfreiwilliger Zuseher da dabei gewesen bin. Ich war nämlich innerorts, wollte links abbiegen, die Straßen waren so leicht versetzt und mir gegenüber stand auch ein Auto und der wollte ebenfalls links abbiegen und musste natürlich den gerade ausfahrenden Verkehr passieren lassen. Und ich sehe ihn halt noch so und er fährt dann halt auf einmal und hat eben auch eine Gruppe von Motorradfahrern übersehen. Und da ist tatsächlich dieser junge Mann, der da gerade die Gruppe angeführt hat, ihm wirklich auch in die Seite reingekesselt und auf der Höhe, mehr oder gefühlt so auf der Höhe meiner A-Säule, dann in dieses Auto eingeschlagen.
Scheiße.
Zum Glück auch relativ glimpflich. Also ich bin dann als Zeuge auch da geblieben, wurde halt in Anführungsstrichen auch verhört und war dann tatsächlich eine ähnliche Geschichte wie bei dir. Durch diesen Aufschlag hat er sich quasi durch den Lenker mehr oder minder den ich glaube die Hand gebrochen war das damals, also auch noch relativ glimpflich abgegangen. Aber das sind halt einfach so Umstände, bei denen du sagst, na okay, damit kann ich vielleicht umgehen. Schlimmer ist es aber natürlich, wenn zum einen, ja, ich sag mal, Schlimmeres passiert, aber das klammern wir jetzt einfach mal aus, ne? Wir hoffen natürlich, dass es immer glimpflich abgeht. Aber wenn du natürlich nicht weißt, woran es liegt, dass du auf der Nase gelegen hast, also sei es jetzt vermeintlich perfekte Bedingungen, aber vielleicht ein bisschen kalt und die Reifen noch nicht auf Temperatur gewesen und du umreißt es halt nicht oder erkennst das halt nicht, oder vielleicht irgend auch ein technischer Aspekt, der da irgendwie reinspielt und was du halt nicht sofort erkennst. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das doch noch einen großen Unterschied macht für denjenigen, der da beteiligt ist oder betroffen ist und dann im Nachgang wieder aufs Moped steigt. Na, vor allem, wenn du eben nicht diese Jugenderfahrung gemacht hast.
Ja, das bringt mich tatsächlich bei mir jetzt zu Sturz 2 und 3, die ich mal kurz zusammenfasse. Sturz 2 war dann, ich glaube, 2 Jahre später. Und dann war ich da so richtig in meiner Sturm- und Drangzeit, damals noch mit meiner Suzuki Bandit, so ein paar Trainings irgendwie auch gemacht und ADAC ist dann immer ganz klasse da drin, hier bremsen auch im Nassen, was sicherlich eine nette Übung ist, wo dann der ADAC-Instruktor immer meinte, seht ihr, bei Nassen passiert gar nicht so viel mehr wie bei Trocknen. Überhaupt kein Vorwurf an ihn, aber nur mal, um darzustellen, was das für einen Schaden bei mir aus verursacht hat, war das dann so, naja, im Nassen geht also doch immer mehr, als man denkt. Und gleichzeitig war ich damals auch so voll im MotoGP-Fieber und habe immer angeschaut, was die da so machen und wenn die da richtig geil um die Ecken sliden, war ich dann so ein bisschen angefixt und wir waren dann irgendwie unterwegs im Regen und ich dachte so, ja, schauen wir mal, was geht und natürlich auch noch keine Traktionskontrolle, nichts und habe dann angefangen, so ein bisschen aus den Kurven rauszusliden mit dem Heck und gut, jetzt wissen wir alle, dass ich kein Zögling Valentino Rossis bin. Das ging dann 3-4 Mal gut, bis es mich dann irgendwann mit dem Highsider richtig rausgeschlagen hat. Auch hier wieder Schweineglück gehabt, zwar Kopf zuerst auf dem Asphalt aufgeschlagen, aber der Helm hat sich bewährt gehabt und irgendwie das Ganze dann so gedeichselt, dass ich nur Kopfschmerzen hatte und sonst nichts.
Über die Langzeitschäden kann ich mich in einer anderen Folge mal auslassen, da ist vielleicht doch das ein oder andere hingeblieben.
Der Motorrad dann natürlich ziemlich hinüber, aber auch hier das Ganze relativ schnell instand gesetzt, das Ganze noch genutzt, um ein paar Schönheitsaufgaben zu machen und ich hätte mich auch sofort wieder draufgesetzt, überhaupt kein Problem, war dann auch schnell wieder auf dem Motorrad und ich wusste halt wieder, woran es lag und es hat halt einfach so, so viel gemacht, weil einfach Lerneffekt eingestellt, okay, alles klar, im Regen ist es nicht unbedingt geil, versuchen das Heck irgendwie querzustellen auf dem Motorrad.
Also, es ist einfach an dieser Stelle, ja, ich wollte sagen, an dieser Stelle muss ich doch gleich mal so einen harten Cut machen und uns zwei als Paradebeispiele für idiotische Motorradfahrer, jugendliche Motorradfahrer, ich hoffe, heute ist das natürlich ein bisschen anders, denn wir haben jetzt tatsächlich über 3 Unfälle gesprochen, 2 von dir, einer von mir. Und 2 Drittel davon waren einfach durch persönliche Selbstüberschätzung, Dummheit und riskantes Verhalten im Straßenverkehr verursacht. Ne? Also da kann man bevor wir jetzt weiter über die psychologischen Effekte von irgendwelchen Unfällen reden, schon mal einen Strich drunter machen und einfach sagen, ja Leute, seid einfach nicht bescheuert, ne? Denkt einfach mal ein bisschen früher nach.
Wobei wir uns zugute halten müssen, es waren tatsächlich 2 und 2 Unfälle, du hast auch von 2 erzählt.
Ja, okay.
Dass die Quote bei 50-50 liegt, ja, also wir sind nur zu 50% Gehirn amputiert. Und ich komme ja damit fließend zu meinem nächsten und tatsächlich, glaube ich, nahezu letzten Sturz. Der war dann mit 9 Motorrad. Und da war es halt so, dass wir, gut, es war irgendwie kalt und auch wieder ein bisschen nass. Irgendwie bin ich einfach immer bei falschen Bedingungen unterwegs. Aber in einer größeren Gruppe, ich glaube, wir waren 6 Leute, und fahren in Frankreich auf einen Kreisel zu. Und vor mir 3 Leute schön zügig, aber absolut vernünftig da durchgefahren. Und nicht hinterher gleiches Tempo, unverändert. Ja, und auf einmal zieht es mir beide Reifen halt gleichzeitig weg. Vorder- und Hinterreifen, das ging so schnell, also 0 Reaktionsmöglichkeit, aus dem Nichts. Das Motorrad hat dann noch so einen schönen Schwung bekommen, weißt du, wenn du noch so seitlich so wegrutscht, ja, dann gibst du dir nochmal so einen richtigen Schmackes mit, ist dann noch an den Kreiselrand gerutscht, hat dabei so eine Kante im Asphalt mitgenommen, dass es schön den, ich glaube Lichtmaschinendeckel oder was ist das, aufgerissen hat, ist dann an den Rand im Bordstein geknallt, hat sich aufgestellt und ist dann auch noch auf die rechte Seite gefallen, damit man auch sicher gehen konnte, dass
einmal so ein
kleiner Rutscher, und mir ist halt wirklich gar nichts passiert, also weil ich bin 2 Meter gerutscht oder was, also von diesen 3 Stürzen, von denen ich jetzt berichtet habe, war der eigentlich wirklich der unspektakulärste. Auch Schäden am Lederkombi waren minimal, waren ganz kleine Kratzerspuren. Motorrad allerdings sehr starken Schaden, ich habe es eben angedeutet, war ein Leck, hat Leck geschlagen, ist Öl ausgelaufen, Schalthebel abgebrochen. Das heißt, an Weiterfahren war damit auch überhaupt nicht zu denken. Und dann stand es dort eben in Frankreich, meine Versicherung hat glücklicherweise den Abtransport übernommen. Da habe ich zufällig irgendwie 1 Euro mehr gezahlt, da war ich so richtig stolz, war der beste investierte Euro meines Lebens. und haben es dann auch irgendwann noch zu meiner Werkstatt gefahren, das hat allerdings eine Weile gedauert. Und dann war nämlich die Saison auch schon zu Ende, sodass ich tatsächlich, ich glaube erst 7 Monate später wieder das erste Mal auf dem Motorrad saß. Und jetzt merke ich heute noch, da ist wirklich was hängen geblieben bei mir. Also von diesem Sturz habe ich mich bis heute noch nicht so richtig erholt. Weil einfach dieses, ich wusste überhaupt nicht, woran es lag. Es war nicht wie im ersten Unfall die Schuld eines Verkehrsteilnehmers. Es war nicht wie im zweiten voll darauf angelegt und übertrieben und übers Ziel hinausgeschossen, sondern es kam so aus dem Nichts, ohne jegliche Ankündigung. Es war einfach nur eine kurze Stelle wohl im Asphalt, die rutschig war. Die Reifen waren deutlich sportlicher als die der anderen. Das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Aber seither habe ich ein nachhaltiges Problem im öffentlichen Straßenverkehr, sowohl den Reifen als auch der Straße zu vertrauen, was mich zum einen, und das ist sicherlich ja vernünftig, defensiver fahren lässt, aber zum anderen halt auch in anderen Situationen unsicher macht. Und ich habe viel versucht, bevor ich darauf eingehe, hattest du so eine ähnliche Situation, dass irgendwie sowas hängen geblieben ist? Kennst du das?
Jein. Also diese, erstmal an dieser Stelle, diese Unsicherheit ist natürlich nur zu begrüßen, ne? Weil man, wir hatten es ja schon davon, dadurch auch so ein bisschen von unsinnigen Aktionen geheilt wird, ne? Und vielleicht halt doch nicht mehr all in geht an falscher Stelle.
Ja.
Grundsätzlich spielt natürlich da auch so ein bisschen die Erfahrung, ein Erfahrungsschatz mit rein, weil gerade dieses Stichwort Kreisverkehr, ne? Also bei einem sehr erfahrenen Motorradfahrer gehen da sofort alle Alarmglocken an, vor allem wenn du sagst, Frankreich, je nachdem wo du bist, wird er halt, und jetzt wird es wirklich, es geht schon sehr ins Detail, wird da unter anderem Kalksplit verwendet. Das ist zum Beispiel auch auf Mallorca so. Da habe ich mich nämlich auch mal abgelegt im Nassen. Und es ist einfach so, wenn du halt einen Kreisverkehr hast, das ist quasi ähnlich wie auch in den Alpen, wenn du irgendwelche Kehren hast. Da hast du große Fahrzeuge, Busse, LKWs etc. Und wenn du dann eben noch ein weiches Gestein hast, wie eben diesen Kalksplit, der zum Glück halt nur äußerst selten eigentlich eingesetzt wird, dann schmirgelt und poliert dir das quasi die Oberfläche. Und also komplett, ne? Also zum einen die Fragmente des der Splitkörnchen oder der Splitkiesel, als auch eben die Oberfläche selbst von diesen Kieseln. Und dadurch wird es halt oftmals einfach spiegelglatt. Also von erfahrenen Alpenfahrern habe ich mir das sagen lassen. Das ist zum Glück keine persönliche Schmerzerfahrungserkenntnis. Vorsicht bei Kehren. Und ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, zum Glück ohne Sturz, spektakulärerweise bei einer Präsentation von, was war denn das damals? Ich glaube, das war Dunlop Road Smart 3. Da waren wir irgendwo in Südfrankreich, eben genau diese Region, wo das eben viel genutzt wird. Und da ist der Instruktor halt vorweg in den Kreisverkehr geballert und gekonnt über Vorder- und Hinterrad da quasi durchgeslidet. Wir haben ihn schon auf der Schnauze gesehen, aber er hat es dann tatsächlich gerettet und ist dann halt mit Schmackes dann da wieder rausgefeuert. Aber da gehört schon wirklich Können dazu. Und also hier an dieser Stelle nochmal die Warnung: Kreisverkehre, egal wie und wo, immer kritisch, kleine Randnotiz von mir, unter anderem auch nicht ganz so leicht mit niegelnagelneuen Reifen, wenn da eventuell noch das Trennmittel auf der Oberfläche ist. Da kann es auch mal ganz schnell auf die Nase gehen.
Ja, da habe ich nämlich ja jetzt am vergangenen Wochenende etwas entdeckt, was du mir vorenthalten wolltest.
Na, von vorenthalten kann keine Rede sein. Ich habe es ja offensiv dann preis- und bekannt gegeben. Allerdings ist es jetzt auch nichts, womit du hausieren gehst. Mir ist nämlich genau das schon passiert, dass neue Reifen und Kreisverkehr zum Ablegen geführt haben. Aber das ist, soweit ich weiß, tatsächlich ein Klassiker. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele, also das ist, muss ich sagen, Scham und Schande auf mein Haupt, dass mir das nach so, so vielen Jahren und dem Bewusstsein über die Gefahren doch passiert ist. Aber es ist passiert, also auch hier an der Stelle wieder eine Warnung, gibt Acht im Straßenverkehr. Es gibt halt einfach ganz, ganz viele Situationen, die man ja einfach immer berücksichtigen muss an der Stelle.
Ja, aber da sind wir ja gerade bei meinem Problem so. Also ich habe das auch gelernt oder auch schon gehört und war mir auch bewusst und klar war es da irgendwie nass. Aber das war ja gerade der Punkt. Also dadurch, dass zwei, drei andere Leute vor mir da auch lang gefahren sind und alle überhaupt kein Problem hatten und es mich dann aus dem Nichts einfach so dermaßen erwischt hat, das war so dieses Problem dahinter. Und das sorgt bei mir halt immer noch dafür, dass ich so übervorsichtig in manchen Dingen reinfahre, wo du einfach, ohne dass du jetzt im jugendlichen Leichtsinn, nenne ich es mal, unterwegs bist, wirklich auch schneller oder zügiger fahren könntest. Und ich habe irgendwie viel versucht danach, weil zuvor, ich habe es ja angedeutet, bei meinem zweiten Sturz, wo ich so ein bisschen das leihen wollte, habe ich es ja auch mal bewusst darauf angelegt, so ein bisschen die Reifen auch an die Grenzen zu bekommen. Und davon bin ich da jetzt komplett weg und dachte so, früher hat es dich überhaupt nicht geschockt, wenn irgendwie mal ein Rad so ein bisschen gerutscht hat, ein bisschen gespielt hat. Vielleicht sollte ich da mal irgendwie wieder hinkommen und war dann, haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, über Trainings, bei einem Supermoto-Training, um irgendwie hier mal wieder es ganz bewusst auszuprobieren in einem sicheren Umfeld. Da hat es mir auch irgendwie zweimal hingelegt, da bin ich direkt wieder aufgestiegen und einfach so weitergefahren, war dann auch kein Problem. Aber es fällt mir leider irgendwie immer noch ein bisschen schwer, wieder in diesem nicht leichtsinnigen oder naiven, sondern einfach in diesem bisschen
unbeschwerten,
befreiten, ja, unbeschwerten Verhalten auf die Straße zurückzukehren.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt und den kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, wobei ich halt sagen muss, dass das bei mir teilweise auch durch das Rennstreckefahren noch verstärkt wird. Und zwar einfach nur durch das Bewusstsein, da kannst du dich quasi austoben, rantasten, kannst so schnell fahren, wie du willst, ne? Also, oder sag mal so, so schnell fahren, wie du kannst. Da ist natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Raum für Stürze, logischerweise. Und das auch im übertragenen Sinne, da gibt es eben tatsächlich auch Sturzraum. Ja. Und genau das macht eben diesen großen Unterschied. Also, ich bin jetzt halt logischerweise ein bisschen älter geworden, habe meine Erfahrungen auf der Straße gemacht, teilweise auch sehr, sehr schmerzhaft. Also ich hatte tatsächlich auch einen Unfall, wo es ein bisschen heftiger zuging und habe aber nichtsdestotrotz nie irgendwie in Gedanken dran verschwendet, dann aufzuhören. Ne? Das war irgendwie immer so dieser Klassiker, ich kann noch nicht richtig laufen, aber bitte bringt mir so viele Moped-Magazine. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall mit der Materie beschäftigen, weil es muss ja irgendwas Neues her oder Anbauteile. Oder ich bin so auf Entzug, dass ich mir YouTube-Videos, ganz am Anfang gab es noch keine YouTube gibt es erst ja, seit 2006, glaube ich. Also bin ich vorher schon Moped gefahren. Aber damals halt dann einfach hier Moped-Heftchen geguckt, ne? Gelesen, PS-Motorrad und was es nicht alles gab. Quasi alles verschlungen, nur um da so ein bisschen, ja, den Entzug zu kompensieren.
Glaubst du, das ist die Lösung, ja?
Moped-Heftchen?
Ja, nee, also grundsätzlich, ich bin da, glaube ich, auch dann in der Meinung, ja. Für mich war, glaube ich, da auch das Problem, dass ich halt einfach 6-7 Monate gar nicht mehr auf dem Motorrad saß.
Und ja,
dass
ja.
Das dann das einfach so verschärft hat, dieses, weil du dich halt auch ständig hinterfragst und überlegst, wieso ist das jetzt passiert? Und dann auch immer mehr darauf bist, okay, es war irgendwie rutschig und es war unvorhersehbar und du hättest es nicht anders machen können. Dass ich da einfach so viel drüber nachgedacht habe, dass es überhaupt erst diesen Raum in meinem Kopf so einnehmen konnte. Glaubst du, das wäre anders gewesen, wenn ich direkt wieder drauf gesessen wäre?
Das auf jeden Fall. Also kopffrei fahren, sprichwörtlich, ist immer ein wichtiger Punkt. Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob du weißt, woran es liegt oder nicht. Ne? Also ich wollte jetzt eigentlich mit dieser Rennstreckengeschichte auf was anderes hinaus. Ja. Einfach so Wahrnehmung im Straßenverkehr.
Scheiße, jetzt habe ich dich doch unterbrochen.
Nee, das passt schon. Denn da kann ich doch direkt so eine Anekdote, die ist jetzt erst 6 Wochen her, erzählen zum Thema wieder aufsteigen und wissen, worum es geht. Ne? Also wir waren ja in Oschersleben zum Motorradfahren und das ist ja auch, wenn du dich mit Rennfahrern unterhältst, ne? Und viele von euch gucken, was ich, Superbike, MotoGP, Enduro, Stunt, was auch immer, ne? Irgendwelche sportlichen Events, wo halt einfach an die Grenze gegangen wird und fragen sich, ey, das kann doch gar nicht sein. Der verballert im Training 3-mal die Maschine und setzt sich halt nachmittags trotzdem wieder drauf und fährt im Qualifying in die erste Reihe. Ne? Mhm. Und da haben wir eben genau diesen Punkt, ne? Dass du, wenn du halt weißt, woran es gelegen hat, da auch sehr, sehr entspannt mit umgehen kannst. Also das ist quasi so Punkt 1 bei dir. Ne? Du warst dir halt einfach lange, lange, lange nicht im Klaren darüber. Ja. Und darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Geschichte aus Oschersleben. Kumpel von mir da gewesen, Schmittel, den habe ich, glaube ich, in dem Zusammenhang auch schon mal erwähnt hier im Podcast. Der hat Ende statt Ziel, ist er, glaube ich, bei 2,30 vom Moped abgestiegen, weil Vorderrad eingeklappt, ne? Und das Ding halt einfach bis ans Ende des Kiesbetts in den Reifenstapel geschleudert, da eher hinterhergerutscht, ne? Bei 2,30 fliegst du halt einfach verdammt weit. Und das ist vormittags passiert, ne? Und dann haben sie den Mittag dazu genutzt, um das Moped wieder aufzubauen, also einmal ringsherum neu. Und nachmittags fährt er im Rennen auf dem ersten Platz und fährt schnell 2 Sekunden schneller als vorher, ne? Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, Alter, was ist los mit dir? Bist du geisteskrank? Wie geht das, ne? Und da sagt er, ich weiß halt einfach, woran es lag, ne? Bin gefahren, in die Reifen gegriffen, danach geguckt, viel zu wenig Luftdruck im Reifen gewesen, Wartungs- und Mechanikerfehler vielleicht. Da wusste ich halt einfach, was das Problem war. Und dann kann ich damit halt auch umgehen. Und ja, und dann kommt eben dazu, wenn du halt dann direkt die Möglichkeit hast, dich wieder aufs Moped zu setzen diesen Sturz halt wieder sofort abzuschütteln und rauszufahren, dann fällt dir das ganz, ganz einfach oder leicht. Aber wenn du halt dann eben nicht weißt, so wie es bei dir der Fall war, woran es lag, und dann halt auch eine lange, lange Pause hast, ja, dann ist es eigentlich nur logisch und naheliegend, dass du dich halt aufs Moped setzt und verhältst wie der erste Mensch. Also mir geht es ja teilweise so, ich steige abends vom Moped ab und fühle mich wieder junge Gott und steige am nächsten Morgen auf und denke, Alter, ich habe es wieder alles verlernt, das kann überhaupt gar nicht sein, ne? Ich kann gar kein Moped mehr fahren. Und wenn dann halt noch ein Sturz dazu kommt, ganz, 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 ganz schwierig.
Hattest du denn jemals irgendwie Angst, wieder aufs Motorrad zu steigen?
Angst nicht, aber Respekt. Aber das muss ich gestehen, habe ich eigentlich immer, wenn ich fahre, auch wenn ich auf der Rennstrecke unterwegs bin. Also gerade wenn du halt irgendwie unterwegs bist und vielleicht irgendwo, wo du dich halt nicht auskennst, ne? Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Dir fallen halt einfach, wenn du sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße unterwegs bist, diese Gefahrenstellen, die im Straßenverkehr einfach vorhanden sind, viel, viel mehr auf als reiner Straßenfahrer. Da blendest du es halt einfach grundsätzlich aus. Und wenn du halt aber so auf der Rennstrecke unterwegs bist, siehst du halt quasi diesen Unterschied. Ja. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich zu einem zurückhaltenderen und bewussteren Fahrer gemacht. Wobei ich auch an der Stelle dazu sagen muss, dass ich glaube, jeder Motorradfahrer, der so ein bisschen Erfahrung hat Schreckmomente in diese Richtung erlebt, also dass er übersehen wurde, dass ihm beinahe die Vorfahrt genommen wurde. Ich glaube, Motorradfahrer sind aufgrund dessen aufmerksamer, logischerweise immer im Straßenverkehr und dann auch so ein bisschen bessere Autofahrer. Aber also, ja, um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe, glaube ich, eigentlich immer Respekt inzwischen vorm Fahren. Ich glaube, das ist auch auf die Langzeit betrachtet relativ gesund.
Also, um meine eigene Frage mal selbst zu beantworten. Ich glaube, Angst habe ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich merke schon, dass ich gerade zu Beginn der Saison, vorm ersten Mal Motorradfahren, wenn da lange Pause dazwischen drin war, richtig aufgeregt bin. Und ich glaube, da ist Respekt, ja. Aber ich glaube, da ist doch tatsächlich auch immer so eine gewisse Nervosität dabei, wenn man jetzt so lange nicht mehr da war. Wie verhält sich das? Wie ist es? Und so weiter. Und das war schon auch verstärkt nach diesem Crash. Also da brauchte ich schon eine Weile. Und das ging über diesen Respekt so hinaus. Wie gehst du damit um, wenn du, sag ich mal, andere, ich meine, bei uns ist es jetzt beiden immer glimpflich ausgegangen, aber man kriegt ja doch dann irgendwie auch mal irgendwo Sachen am Rande mit und so weiter. Wie gehst du damit um?
Wenn du meinst, wenn andere Unfälle hatten und vielleicht auch mit drastischen
Todesfälle, was weiß ich, also wirklich, wenn das jetzt wilder ist, schlimmer ist?
Ja, ich habe vorhin witzigerweise auf Instagram einen Beitrag gelesen. Da ging es eben auch um dieses Thema schwere Unfall irgendwie da in Nordbayern. Warte mal, wer war denn das? M. Otto Rides. Heißt dieser Kanal. Der macht dann einfach ganz coole Bilder, habe ich abonniert. Und der hat sich eben dazu geäußert. Und ja, ich versuche das tatsächlich so, wie soll ich sagen, objektiv wie möglich zu betrachten. Dann logischerweise auch auseinanderzunehmen. Ne? Also warum ist das passiert? Wie konnte es dazu kommen? Dann das vielleicht auch so ein bisschen in mein Verhalten mit oder bei meinem Verhalten mit zu berücksichtigen. Ne? Ich habe ja gesagt, jedes Mal, wenn ich mir aufs Moped setze, egal in welche Richtung das geht, habe ich Respekt davor. Das ist ja im Straßenverkehr nochmal anders ausgeprägt, als wenn du eben Rennstrecke oder Rennen fährst. Ne? Da ist ein ganz anderes Level, logischerweise. Aber ich versuche sowas natürlich dann halt auch ja, mit zu berücksichtigen und halt einfach zu sehen, okay, woran lag das denn jetzt, ne? War es halt einfach selbst verschuldet, was natürlich nichtsdestotrotz tragisch ist, aber ich dann halt sage, ja, okay, dann ich habe es einfach selber in der Hand, ne? Und wenn es jetzt fremdverschuldet ist und einfach, da gibt es ja unterschiedlichste Gründe, ne? Also Klassiker hier Vorfahrt genommen oder der tragischste oder aus Motorradfahrersicht tragischste Fall, was es ja auch schon gegeben hat, dass halt ein vorsichtig fahrender Motorradfahrer von einem geisteskrank fahrenden Fahrer abgeräumt wurde und dann halt tödlich verunglückt ist, ne? Und dann sage ich halt, ja, okay, dann fahre ich halt einfach am Sonntagmittag nicht die Hotspots an, wo die Touristen unterwegs sind, sondern halte mich da halt einfach zurück und versuche das halt auf die Art und Weise so ein bisschen den Druck rauszunehmen für mich. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie ist da bei dir der Umgang?
Also ich habe mich jetzt gerade, und da sieht man mal wieder, wo es denn alles so endet, dabei auch ertappt, wie sehr ich gewisse Dinge auch einfach verdrängt habe. Weil während du so geredet hast, kam mir mal selbst wieder in Erinnerung, was ich da schon irgendwie alles erlebt habe. Und das jetzt irgendwie aus Medienberichten und so weiter mitbekommen oder hier irgendwo mal ein Kreuz stehen sehen, da kommt man ja unweigerlich irgendwann in die Situation, dass man damit auch konfrontiert wird. Aber tatsächlich, und das habe ich total verdrängt, habe ich ja auch 6 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Und wirklich eine Vielzahl an schweren Motorradunfällen auch erlebt. Also mein Ausbildungsjahr hatte ich in, wie hieß das noch, Schönau. Das ist am Feldberg im Schwarzwald. Da kannst du dir ja vorstellen, was da los ist. Ja,
ja, ja.
Also da war jedes Wochenende und im Sommer meistens auch irgendwie untertags immer mindestens ein Einsatz, wo es irgendwie hieß, ja, Zweiradfahrer verunglückt. Ja.
Ja.
Also, wenn ich das jetzt so reflektiere, merke ich, dass ich halt auch immer schon sehr, sehr viel einfach verdrängt habe in der Situation. Gerade wenn ich dann den Verunglückten oder die Verunglückte vor mir habe liegen sehen, versucht einfach nur diese Person zu behandeln und habe mir beispielsweise in den meisten Fällen das Motorrad überhaupt nicht angeschaut. Mhm. Weil dann hätte ich da Assoziationen bekommen, die ich so, ja, auch tatsächlich ganz gut verdrängt habe. Natürlich habe ich mir auch öfters Fragen gestellt über das Unfallgeschehen, wie es passiert ist und bin dann zu ähnlichen Schlüssen gekommen wie du. Also dann einfach sagen, wenn es selbstverschuldet ist, ja gut, passiert mir halt nicht. Ist vielleicht ein bisschen naiv, aber war die einzige Form, glaube ich, damit umzugehen. Weil wenn du dich sonst darin verlierst und sagst, Mann, das könnte mir aber auch passieren, Glaube ich, dann hast du irgendwann nicht mehr nur noch Respekt vor Motorradfahren, sondern hast du tatsächlich irgendwann Angst. Weil da waren eine Vielzahl an Unfällen dabei, die einfach, also bei so ein paar Sachen konnte man auch was mitnehmen. Ich erinnere mich an eine Fahrerin, die zusammen mit ihrem damaligen Verlobten unterwegs war, die relativ zügig irgendwie unterwegs waren, und er hatte noch, ich glaube, auf einem Rad eine Gruppe Supersportler überholt. Was diese dann natürlich zum Anlass nehmen, also sie standen wohl irgendwie an der Seite, denen auch relativ zügig hinterher zu fahren und sich so ein bisschen angestachelt fühlten.
Okay.
Was dann zum Resultat hatte, dass die Dame, die eben im Rückspiegel ständig gesehen hat und ich glaube, sich auch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat und so ein bisschen über ihr Limit kam und dann eben auch in die Leitplanke. Sie hat im Nachgang unheimlich viel Glück gehabt. Die ist irgendwie mit 70 in die Leitplanke eingeschlagen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Am Ende war halt der ganze Körper blau, aber ohne inneren Verletzungen oder nachhaltige Schäden. Also das ging nochmal gut. Und da konnte ich nur mitnehmen, okay, alles klar, wenn ich jetzt mal Leute hinter mir habe, die einfach es wissen wollen, es hat überhaupt nichts Cooles oder mit Größe zu tun, da mithalten zu wollen, sondern wenn du irgendwie das Gefühl hast, die sind einfach schneller als ich, dann lass die vorbei, bevor es so endet. Also das sind zumindest so Sachen, die man dann auch mit rausziehen sollte. Ich glaube, bei aller Verdrängung, die ich eben angesprochen habe, wäre es auch immer das Falsche, trotzdem nicht offen zu sein für neue Erkenntnisse daraus. Aber es gab irgendwie auch einen anderen Fall, dass einfach eine Frau den Bällchen, das ist ja irgendwie auch so ein Berg im Schwarzwald entlang gefahren, und an einer Stelle kam irgendwie so eine Felswand auf der einen Seite, auf der linken Seite, und sie überholte. Und irgendwie hat die Sonne sie geblendet und sie hat nach links gezogen und ist in diese Wand reingefahren. Und die hatte es schon damals wirklich ziemlich zerlegt, muss man sagen. Ich wusste leider nie, wie es dann im Nachgang ausging, wobei mich das auch ehrlich gesagt nicht interessiert hat. Soll jetzt nicht blöd oder abwertend klingen, aber...
Ich meine, war dein Job eine anonyme Person, und ich meine, du kannst dich ja nicht mit jedem Schicksal auseinandersetzen.
Richtig.
Das ist ja, glaube ich, bei jedem, der in so einem Bereich arbeitet, egal ob das Seniorenheim, Rettungsdienst oder Notarzt ist, ne?
Ja.
Ich glaube, da brauchst du halt einfach dann auch die entsprechende nötige Distanz. Also ich glaube, das ist was dir an der Stelle niemand vorhalten kann oder wird, ne?
Genau, aber da war das halt sowas, also ich glaube, die hat sich nicht irgendwie unter Druck gesetzt. Also ich meine, sie war am Überholen, vielleicht hat sie das irgendwie überfordert, aber offensichtlich von der Sonne geblendet. Keine Ahnung, wieso fährst du links in eine Wand rein, ja? Gibt's wahrscheinlich viele Erklärungen, aber... am Ende des Tages kannst du halt jeden treffen. Das ist auf jeden Fall schon... irgendwie finde ich ganz schwierig. Man muss da, glaube ich, man darf die Augen davor nicht verschließen, dass das irgendwie draußen passiert und dass es tatsächlich auch irgendwie jeden treffen kann. Man darf aber, wie du auch schon gesagt hast, das nicht zu sehr an sich heranlassen. Man muss da irgendwie so ein bisschen das auch ausblenden, weil sonst kannst du auch einfach kein Motorrad mehr fahren. Aber damit die Frage, hattest du schon mal irgendwo die Situation, wo du dachtest, nee, komm, ich lasse es?
Nee, tatsächlich noch nicht. Also, ich hatte mal, jetzt wird es aber ganz, 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 ganz extrem, muss ich an der Stelle dazu sagen, und zwar in jeglicher Hinsicht. Ich war mal, das war für mich so der schlimmste Unfallmoment tatsächlich. Das ist aber auf der Rennstrecke gewesen, da war ich aber auch nur passiv dabei als, ich sag mal, freier Journalist und Fotograf beim Road Racing in Chimay. Das ist eine alte, ist in Belgien, das ist eine alte Grand Prix-Strecke, die eben noch für Road Racing genutzt wird, also offizielle Veranstaltungen dort stattfinden. Und da sind dann innerhalb eines Tages 3 Leute gestorben. Und einer davon auch ein Bekannter, den ich quasi an diesem Tag halt mehr oder minder erst oder an diesem Wochenende erst näher kennengelernt habe. Ich kannte ihn vorher schon, aber halt so nie wirklich was miteinander zu tun gehabt. Und dann war der bei dieser Veranstaltung halt quasi unser Campingnachbar. Und kam dann halt am Samstag nicht mehr zurück. Und aufgrund des Unfalls kam dann ins Krankenhaus, ist dann im Krankenhaus gestorben. Und dann habe ich halt so mehr oder minder direkt noch die anderen beiden Unfälle an diesem Wochenende auch miterlebt oder das Umfeld dazu. Und das war tatsächlich so intensiv und so heftig, dass du das quasi überall gespürt hast. Also die Stimmung war halt einfach so bedrückt, dass sich das quasi auch auf Leute übertragen hat, die einfach von diesem Drumherum vielleicht gar nichts mitbekommen hatten oder damit nichts zu tun hatten. Da stellst du dir halt einfach so vielleicht mal kurz die Frage, oder ich habe es mir damals gestellt, warum das Ganze, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, ne? Aber das macht es ja per se nicht. Ne? Also das muss man halt einfach dazu sagen.
Also ich glaube auch hier ist ja das Umfeld ein ganz anderes. Also das ist ja so, wie wenn du, sag ich mal, letztes Jahr ist ja, glaube ich, in Spa in Belgien beim Formel 3-Rennen oder was auch jemand tödlich verunglückt. Da würde man ja auch nicht die Assoziation ziehen, deswegen das Autofahren im Straßenverkehr in Frage zu stellen, ja. Also ja, ohne das jetzt abtun zu wollen.
Darauf will ich jetzt nämlich gerade hinaus, ne? Weil ja. Es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen dem Autofahren und also dem Autofahren im Straßenverkehr und unserem Motorradfahren im Straßenverkehr. Denn unterm Strich betrachtet nutzen, ich nenne jetzt mal eine Zahl, ich denke mal, das wird näherungsweise vermutlich recht realistisch sein. 98% der Motorradfahrer in Deutschland ihr Motorrad aus nicht vernunftgetriebenen Gründen. Ne? Also die fahren damit nicht zur Arbeit. Das ist nicht ihr einziges Fortbewegungsmittel. Es ist einfach nur Spaß. Ne? Und damit meine ich, den Spaß könntest du vielleicht auch haben, wenn du, was weiß ich, Sudoku machst oder keine Ahnung, Radfahren gehst.
I doubt it.
Ja, du darauf will ich jetzt in Anführungsstrichen hinaus. Natürlich hat jeder so einen anderen Ansatz, das irgendwie seine Freizeit zu gestalten, aber im Endeffekt ist es ein Freizeitvergnügen, ne? Und es ist unnötig. Das ist genauso wie Urlaub in der Antarktis, ne? Kannst du machen, aber braucht kein Mensch, theoretisch. Und das ist halt für mich so dieser große Unterschied zwischen diesem Motorradfahren, und deswegen hatte ich das jetzt in diesem Zusammenhang auch mit dieser Sinnfrage verknüpft. Du musst halt einfach irgendwie zur Arbeit kommen und für viele oder zum Einkaufen oder was auch immer und deine Familie transportieren, und dann ist halt das Auto einfach das Mittel der Wahl. Ne? Da kommst du nicht drumherum. Ums Motorradfahren drumherum kommst du aber problemlos. Aber, und jetzt kommt quasi das zum Tragen, was du vorhin gesagt hast, und das ist auch der Grund, warum ich es halt unterm Strich noch mache. Ne? Es gibt mir halt einfach so viel, es macht so viel Spaß und es ist für mich so ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Auch wenn es sinnlos ist, kann man, glaube ich, einfach unterm Strich so sagen, dass ich nicht aufgeben und missen möchte. Und eben auch solche Erfahrungen, auch wenn ich das dann vielleicht kurzzeitig in Frage gestellt habe, nicht dazu geführt haben, dass ich damit aufgehört habe.
Ja, also das geht mir in der Summe ganz ähnlich, obgleich ich jetzt heute gerade so ein bisschen eine Erfahrung hatte, während wir hier aufnehmen, ist Mittwoch, so transparent kann man ja mal sein. Ich hatte heute frei und bin den Tag über ins Alpenvorland gefahren und war zwischenzeitlich mal echt frustriert, denn es ist ja mittlerweile, das sagen ja die ganzen alten Hasen ja sowieso immer, aber halt so dermaßen viel los im Straßenverkehr, dass ich einfach, also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir im Odenwald aussieht, ja, aber hier ist einfach so voll ist, dass es einfach, ja, der Anteil an einfach Strecken, die du genießen kannst, die du fahren kannst, und damit meine ich jetzt irgendwie überhaupt nicht in einem absoluten Ballermodus oder so, sondern einfach, wo du mal es laufen lassen kannst im Sinne von entspannt irgendwo langfahren, Natur genießen und halt nicht die ganze Zeit auf den Vordermann oder auf den LKW oder sonst was achten musst. Der Anteil ist so gering geworden, zumindest hatte ich so heute den Gedanken, ja, dass ich nicht weiß, wie sich dieser Straßenverkehr so verhält gegenüber irgendwelchen anderen Situationen, wo du einfach schöner fahren kannst. Sei es jetzt die Rennstrecke, sei es mit irgendeiner Enduro, Wandern auf irgendwelchen Kieswegen, wo du halt nicht einen 40-Tonner vor dir hast.
Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an unserer Lebensweltentwicklung, will ich jetzt mal sagen. Damit meine ich jetzt nicht den Straßenverkehr oder dass sich halt die Welt irgendwie in eine Richtung entwickelt hat, sondern dass unsere Umstände sich natürlich verändert haben. Ne? Wenn ich so zurück überlege, so während der Schul- und Studienzeit, zu der ich schon Motorrad gefahren bin, da hatte ich halt auch einfach mal die Möglichkeit, dienstagvormittags in Schwarzwald zu fahren. Ne? Und dann hast du natürlich halt auch entsprechend deine Ruhe. Wenn du und das war damals eben auch im Schwarzwald, ne, Baden-Baden, Karlsruhe, da fährst du hinten raus, da kommen nur noch kleine Ortschaften und Dörfchen, da hast du jetzt nicht so viel Stress und nicht so viel Betrieb. Am Wochenende sieht es natürlich ganz, ganz anders aus, wenn du halt die Ausflügler hast, aber wenn du halt jetzt so wie bei dir im Umfeld, im Großraum München unterwegs bist, was eh ein Ballungszentrum ist, ich glaube, da ist die sieht die Situation halt einfach nochmal ganz, ganz anders aus. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es halt einfach ein großer Unterschied, ob du jetzt als Normalo, der von 8 bis 17 Uhr arbeitet und nur nach Feierabend oder am Wochenende fahren kann, unterwegs bist und da deine Wahrnehmung halt hauptsächlich gespeist wird, oder ob du jetzt, keine Ahnung, Millionär bist oder Student, ne, beide ungefähr zu vergleichen und dir deine Zeit frei einteilen kannst. Und dann halt einfach sagst, ja, Montagmittag 10:30, gerade ausgeschlafen, was mache ich jetzt? Ja, ich gehe Motorrad fahren, ne, und es ist halt nichts los auf den Sträßchen und Nebensträßchen.
Ja, wobei, wie gesagt, das war ja heute eigentlich so eine Situation.
Ja, aber deswegen habe ich ja diesen Großraum München extra mit dazu gespielt. Weil das spielt halt einfach eine Rolle. Ne? Also wenn ich unter der Woche irgendwann in Odenwald fahre, tagsüber, da ist, und da halt, ich sag mal, von den Bundesstraßen, die als Schlagadern durch in den Odenwald führen und wieder raus, nicht darauf unterwegs bin, sondern auf den klassischen Kreisstraßen, da bist du auch alleine.
Immer. Ja, aber jetzt schweifen wir so ein bisschen ab Richtung Thema, wie entwickelt sich der Straßenverkehr, da wollten wir eigentlich weg. Trotzdem noch kurz einen Gruß an unseren gemeinsamen Bekannten Ben, der mir heute auf der Tour einen leckeren Kaffee zwischendurch angeboten hat. Vielen Dank dafür.
Grüße.
Aber fassen wir vielleicht einfach nochmal zusammen, worum es hier denn jetzt so ging. Also Stürze, glaube ich, sind unvermeidlich. Manche kommen irgendwie geplant oder vorsätzlich,
ja.
Andere total unfreiwillig mit Fremdverschulden oder Eigenverschulden oder einfach nur Pech. Wie kann man damit umgehen? Also mein Rat oder meine Erkenntnis ist, schnellstmöglich wieder draufsetzen, egal was ist, hoffen, dass man heile bleibt, die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und hoffentlich auch einen Lerneffekt ermöglichen. Was mir im Nachgang noch einfällt, was wirklich wichtig ist, was mir damals mit meinem Motorrad, als ich da diesen Ölverlust echt Geld und Mühe gespart hätte, Leute, investiert in Protektoren, nicht nur an eurer Kleidung, sondern auch am Motorrad. Sturzpads hätte bei mir total verhindert, dass da Öl austritt, hätte bei mir den Abtransport verhindert, hätte bei mir starke Reparaturkosten verhindert.
Und die Tour verlängert.
Die Tour verlängert. Also spart nicht an irgendwie 300, 400, 500 Euro, wenn man auch manchmal das in Relation setzt zu einem Neupreis von einem Motorrad. Ist das wirklich marginal? Und selbst wenn ihr euch gebraucht für 1.000 Euro ein Motorrad geshoppt habt, die Zeit und den Aufwand, den ihr habt, bei einem leichten Rutscher, wie das bei mir ja war im Kreisel, die Zeit, die ihr euch da spart für die ganze nachträgliche Arbeit daran, ist es auf jeden Fall wert.
Und an der Stelle muss man dazu sagen, diese Teile gibt es natürlich auch gebraucht und sind natürlich nicht nur im Fall eines Unfalls sinnvoll, denn wer kennt es nicht, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker unter Motorradfahren, passiert jedem mindestens einmal im Motorradfahrerleben. Du stehst an der Tankstelle, hast getankt, denkst, jetzt habe ich es aber eilig, schnell hier Moped auf die Seite, auf den Ständer gestellt, Ständer noch nicht draußen. Bums, umgefallen oder willst gerade losfahren und bleibst irgendwo hängen oder sonst irgendwas und legst dich halt auch auf die Schnauze. In solchen Momenten sind eben entsprechende Sturzpads oder auch Motorprotektoren oder Motordeckelprotektoren ein Segen. Du warst ja damals auch dabei, als ich mich letztes Jahr mit meiner 1 umgestürzt bin, ne?
Ja, das war witzig.
Total dumm, ne? Angehalten in der Einfahrt, die Einfahrt leicht abschüssig, Kieselsteine dort gewesen, Fuß abgesetzt, weggerutscht und einfach umgefallen wie ein nasser Sack.
Völlig unnötig, ja.
Völlig unnötig und aber auch völlig problemlos dank Sturzpads und Motordeckelschoner. Ne? Nichts
das
passiert,
stimmt.
Kein
das
Hebel
stimmt.
Abgebrochen, kein Kratzer an der Verkleidung.
Wir standen alle ums Motorrad drumherum und haben geguckt und eigentlich mehr erwartet, aber es war ja wirklich... Also das ist es wert, ja. Und es kann einfach wirklich jedem passieren, egal ob es ein Umfaller ist, ein Ausrutscher ist, das glaube ich niemanden. Keiner kann sagen, ihm kann das nicht passieren. Das ist einfach...
Nee. Absolut. Und an dieser Stelle, jetzt nachdem wir über das Moped gesprochen haben, natürlich ganz, ganz wichtig, egal in welche Richtung und wie schnell oder langsam ihr fallt, Schutz für euch natürlich das A und O, ne? Also bevor ihr 500 Euro ins Moped steckt und also in Protektoren fürs Moped und keine Kohle mehr für einen anständigen Helm und eine anständige Jacke und Hose da ist, scheißt aufs Moped, der 1.000 Euro Hobel, dann nehmt lieber 500 Euro für die Klamotten.
So ist es. Und mit diesem doch zum Nachgang fällt mir es auf recht schweren Thema eigentlich, jetzt habe ich gerade den Faden mittendrin wieder verloren, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja ganz schön, wir hatten letzte Woche wirklich ein sehr intensives Thema mit den schönen Seiten des Motorradfahrens, Freiheit und Reisen, du hast es schon gesagt, aber es liegt halt doch immer alles nah beieinander, deswegen war es uns vielleicht jetzt auch mal ein Anlass, heute über die in Anführungszeichen Schattenseiten unseres liebsten Hobbys zu sprechen, aber wir können es glaube ich schon verraten, wir haben nächste Woche direkt wieder einen Gast, der uns nochmal in ganz andere Bereiche des Motorradfahrens führen wird. So viel sei verraten. Wird auf jeden Fall spannend.
Absolut. Und jetzt haben wir hier die ganze Zeit unsere Sülze aus dem Nähkästchen geplaudert. Kann man das überhaupt so sagen? Also wir haben auf jeden Fall rumgesülzt über unsere Stütze.
Und ich habe mich wenig unterbrochen.
Ja, ich bin auch sehr, sehr stolz auf dich. Muss ich an dieser Stelle hinterher schicken. Aber was ich noch sagen wollte, ihr habt ja wahrscheinlich, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt, auch vielleicht den einen oder anderen Sturz, Umfaller, Ausrutscher schon gehabt. Lasst es doch einfach mal wissen, was bei euch da so passiert ist, wie ihr damit umgeht, wie ihr damit umgegangen seid, ob ihr da irgendwo Probleme hattet. Jetzt mal abgesehen von den körperlichen Aspekten, eben auch auf die psychische Komponente eingehend. Ja, lasst uns das wissen und vielleicht greifen wir das Thema ja nächste Woche dann einfach nochmal auf oder übernächste. Ja, und sind gespannt, wie ihr euch da so geschlagen habt und wie es euch ergangen ist. Und
ob auch jemand schon mal den Gedanken hatte, aufzuhören, es gemacht hat oder auch nicht. Wiederanfänger, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Schreibt es uns einfach. Wir sind sehr gespannt. Eure Meinung zählt. Das war's. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Kakao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.